Unsere jungen Leute sind jetzt bei den Pfingstkonferenzen und die haben dort ein reiches Programm. Und so freue ich mich, dass wir wenigstens in diesen Festtagen mehrfach die Gelegenheit haben, mehr zu hören von dieser kostbarsten Gabe, die der Herr gibt, sich selbst in seinem Geist, verheißt seiner Gemeinde sein Kommen, sein Wohnen in uns. Und ich habe nur ein paar Worte zusammengeschrieben, mit denen ich Sie heute grüßen will. Ein paar Worte aus der Bibel. Der Geist des Herrn kam über Bileam und er redete Gottes Wort. Und der Geist des Herrn kam über Gideon und er blies die Trompete. Und der Geist des Herrn geriet über Simson und er zerriss den Löwen, wie man ein Böcklein zerreißt. Und er hatte doch nichts in seiner Hand. Der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr hören werdet seine Stimme, so verstocket eure Herzen nicht. Wir wollen miteinander singen das Lied um die Bitte des Kommens des Heiligen Geistes. O komm, du Geist der Wahrheit. 108, die Verse 1 bis 4. Herr, dir können wir nur danken für deine großen Verheißungen, dass du deine Gemeinde nicht allein lässt, sondern dass du selbst durch deinen Geist Wohnung bei uns machst. Das ist so groß. Und vergib uns, dass wir so oft klagen, auch über die Missstände, über die Untreue in deinem Volk, über das Versagen, und wir uns so wenig ausstrecken und so wenig darum bitten, dass du deine Gemeinde erneuerst, erfüllst mit deinem Geist. Und da dürfen wir dich jetzt einfach bitten, dass du zu uns kommst und uns die Fülle deines Geistes schenkst, die wir brauchen zum Zeugnis, zum Bekennen vor der Welt, zum unerschrockenen Mut. Und lass es doch geschehen, dass in unserem Land, in unserer Stadt, wieder viele Menschen dich suchen, zum Glauben kommen, auch durch unser Zeugnis, durch unser Bekenntnis und durch unser Wort. Und dann hilf uns, dass unser ganzes Leben umgestaltet wird, durch deinen Geist, dir ähnlich wird. Wir wollen dir in der Stille jetzt alles sagen, was uns bedrückt und bekümmert. Wir beten in der Stille. Dein guter Geist, Herr, leite uns auf ebener Bahn. Amen. Es sind so viele Worte der Schrift, die wir alle noch nicht berührt haben, obwohl wir ja jetzt 3 Predigten nacheinander gehabt haben. Zuerst vom Anwaltsamt des Geistes gestern, dass die Worte Jesu Geist und Leben sind. Denke auch daran zurück, dass wir ja eine Freizeit gemacht haben, 4 Tage lang, nur mit dem einen Thema, was die Bibel uns vom Geist Gottes sagt. Ich habe jetzt einfach einige Schriftstellen aneinandergereiht. Das darf man ja, wenn man nicht den Sinn verfälscht. Wir sollen den verheißenen Geist empfangen durch den Glauben. Gott hat den Heiligen Geist denen gegeben, die ihm gehorchen. Lasst euch von dem Geist Gottes erfüllen. Das Wasser, das ich ihm geben werde, sagt Jesus, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln, denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Heiligen Geist. Er gebe euch Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er gebe euch Kraft nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir haben schon gestern so schöne Pfingstlieder gesungen aus unserem Gesangbuch. Und ich habe gemerkt, manche von Ihnen kennen sie gar nicht. Das ist die schönste Auslegung auch der vielen Schriftaussagen. Wir wollen heute das schöne Lied von Paul Gerhardt singen. Leider können wir nicht alle Verse singen. Zieh ein zu deinen Toren, die Einladung, komm Heiliger Geist zu uns. Wir singen von diesem Lied 105, die Verse 5 bis 7. Und dann die beiden letzten, 12 und 13. 105, 5 bis 7 und dann die beiden letzten. Ich singe so gern die Lieder in unseren Tagen, aber die anderen bewährten Lieder durch die Jahrhunderte hindurch, die wollen wir darüber nicht verlieren. Und so eine Formulierung, die sollen Sie ein Leben lang nicht vergessen können, wie Paul Gerhardt sie hier geprägt hat, vom fröhlichen Sterben. Vom fröhlichen Sterben. Das ist der Sieg des Glaubens. Ich will mal fröhlich sterben. Aber auch toll, wenn Sie die anderen Verse noch anschauen, wie er da aufruft zur Fürbitte, dass der Geist Gottes doch unsere Obrigkeiten beschirmt. Die haben es heute auch nötig, den Geist Gottes. Und wie das durch unsere Gesellschaft durchgehen soll. Und ich denke, Gott hat dieses Gebet erhört in der Wüstenzeit des Dreißigjährigen Krieges. War ja etwa nur in unserem Land eine so wahnsinnig tolle Liebestätigkeit. In jedem Dorf. fast in dem ganzen Gegensatz zu diesem schrecklichen Morden und Töten und zu diesem Sterben in der Pest, wachte so ein Liebeseifer in den Menschen auf. Das kann Gott oft schenken auf ganz wunderbare Weise. Und das ist in unseren Zeiten auch nötig, wo wir so viel bedauern und so viel Missstände in unserer Zeit sehen. Und nun wollen wir heute aus Johannes 7 dieses Wort Jesu noch lesen. Johannes 7, die Verse 37 bis 39. Wir sagten schon gestern, eigentlich hätte dieses Wort an den Anfang unserer drei Predigten gehört. Denn das ist die erste Aufforderung von Jesus, dass wir ihn aufnehmen sollen und dann der Geist Gottes von unserem Leben in großen, weiten Strömen fließt. Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und damit wir wissen, was Jesus gemeint hat, müssen wir jetzt den letzten Vers auch noch lesen. Das sagte Jesus aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Sind wir wieder am gleichen Punkt, dass durch den Glauben wir den Geist Gottes empfangen. Die einzige Voraussetzung, die auch Paulus im Galaterbrief immer erwähnt, gestern zitiert: Habt ihr den Geist empfangen durch irgendwelche Praktiken oder durch die Predigt vom Glauben? Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. In meiner Jugend hat mich ein Buch ungemein begeistert. Das kann ich bis heute nicht vergessen. Das hieß Flug in die Hölle. Das war ein Flieger namens Hans Bertram. Der hat den Plan gehabt, mit einer einsitzigen Junkers mit Wasserkufen unten dran die Welt zu umrunden. Das Unternehmen ist dann gescheitert an der Wüstenküste von Australien, irgendwo in der Wildnis. Hat er notlanden müssen. Und er war nun 50 Tage in dieser glutheißen Hitze. Und ich habe das versucht, als junger Kerl mir so richtig vorzustellen. Das war da beschrieben, wie das ist. 50 Tage ohne Wasser. Und doch im Wasser zu sitzen, aber das war ja nur Salzwasser. Wie er dann schließlich von den Tragflächen den Tau geleckt hat, wie er vor der brütenden Sonnenhitze Zuflucht gesucht hat im Schatten unter den Flügeln und wie dann diese Halluzinationen ihn dauernd täuschten, wie er plötzlich wie wild zu kichern anfing und zu lachen, weil er plötzlich Wasser fließen hört und dann läuft er ein paar Schritte und dann fällt er und da ist gar kein Wasser. Das sind nur Sinnestäuschungen gewesen. Er sieht plötzlich vor sich, wie er an eine frische Quelle kommt und er sitzt doch hier in der Wüste und hat kein Wasser. Und dann endlich findet ihn einer der Eingeborenen dort und eine beispiellose Rettungsaktion kommt in Gang und sein Leben wird gerettet. Aber das mit dem Durst, das habe ich seitdem nie mehr vergessen können. Denn das ist mir immer wieder ein Bild für den riesigen Durst, den heute die Menschheit hat nach Leben. Alle Menschen laufen los und sie haben nur die eine Sehnsucht, sie schaffen und sie mühen sich und sie rackern sich ab und sie haben Pläne. Und bei uns, die wir so im Überfluss und in der Fülle leben, kommt das ja noch zu den merkwürdigsten Blüten. Man spürt das ja in unseren Tagen, dass eigentlich keiner um uns her sagen kann, ich habe das Leben gefunden. Alle sagen, ich such's noch. Ja, wenn ich mal nimmer im Arbeitsprozess drin stehe, aber die im Ruhestand sind, sagt, du kannst ja froh sein, wenn du Arbeit hast, das ist Leben. Nein, das ist nicht Leben, ich suche Leben und wir dürsten danach. Die Jungen sagen, wenn ich mal älter bin und wenn ich mal meine Wohnung habe, wenn man Wohnung hat, dann will man verreisen, dann sucht man irgendwo im Ausland, dann will man in Palmenstränden suchen, dann kommt man wieder unerfüllt zurück. Wo ist denn das Leben? Man sucht in einer rastlosen Gier nach der Lebenserfüllung und findet das Leben nicht. Und wenn man oft die Klagen der Leute anhört, muss man ja den Eindruck haben, die Menschen leben in einer Wüste. Obwohl man eigentlich alles hat, was das Herz begehrt. Aber das Leben ist so schwer, das Leben ist so traurig, ich bin so unerfüllt. Und darum kann auch keiner sich mehr festlegen. Da sagen Menschen plötzlich nach Jahrzehnten der Ehe, jetzt stinkt mir's, ich will nochmal ausbrechen, ich will nochmal allein sein, ich will mein Leben nochmal selber gestalten. Und die, die allein sind, sagen, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich suche einen Menschen, an den ich mich hinhängen kann. Und wir merken, alles, was wir aufnehmen, kann unseren Durst nicht stillen. Die Güter, das sagen wir dann immer so, ach, das ist ja eigentlich gar nicht. Und man nimmt ja später nichts mit, wenn man stirbt. Und trotzdem haben wir so viel zusammengesammelt. Der Durst ist so schlimm. Man sucht und sucht und sucht. Ist ja ganz ähnlich mit diesem Durst wie mit der Alkoholsucht. Warum trinkt man denn? Weil der Durst nicht zu stillen ist. Der Durst ist ja nur kurze Zeit zu stillen. Und wenn dann Menschen aus dem Delirium wieder aufwachen und eine kurze Zeit vergangen ist und der Kater voraus ist, dann wacht der Durst wieder auf. Das Schlimme ist, dass er unstillbar ist. Da gibt es so einen Schlager, der sagt das ganz super. Ich wünsch mir einen Biersee, so groß wie der Schliersee, und ich wäre ein Fisch. Nicht? Mein Durst ist so groß, dass das, was mich füllen sollte, nicht weit genug sein kann. Besser kann man es nicht beschreiben. Und in einem Dorf auf der Schwäbischen Alb, da war ein notorischer Säufer, der hat einmal ganz traurig gesagt, ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Die reden immer von meinem Trinken. Aber keiner kümmert sich darum, dass ich so einen großen Durst habe. Das ist das Problem. Der Durst, jetzt trinken, durstig sein. Und dass es nichts gibt, was hier eine Sättigung bietet. Und das ist nur ein Teil des großen Lebensgefühls, der Sehnsucht. Und jetzt tritt Jesus hin und sagt, wer Durst hat, ganz allgemein, wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Ja, das ist unerhört. Das sind doch zwei Ebenen, sagen wir. Das geht doch nicht ineinander. Die Leute, die suchen doch was ganz anderes. Und wir Christen haben uns ja längst auf den Leim. Wir sind denen längst auf den Leim gekrochen und haben gesagt, ja, das sind zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist Glauben und das andere sind die praktischen Lebensnöte. Und wir haben gar nicht mehr begriffen, dass das eine und das andere doch ganz eng zusammengehören. Die Menschen suchen sich nur Ersatzbefriedigung. Weil ihre ganze Lebensfülle nimmer da ist. Was ist denn die Ursache unseres Durstes? Dass wir von Anfang an, von unserer Geburt her, von Gott getrennte Leute sind. Wenn wir mit anderen drüber reden, dann jetzt fängt es schon wieder an. Ja, da müssen wir davon reden. Das ist die Ursache unseres Unerfülltseins, unseres Sehnens. Am tollsten ist das im Psalm beschrieben, Psalm 42. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Das kann man ja nur verstehen in den heißen Wüstenländern, wo Tiere Durst haben und schreien in ihrem Durst. Ich weiß nicht, ob sie mal richtig Durst gehabt haben. Wo sie sagen, ich halte es nicht mehr aus, die Zunge ist geschwollen, mein Mund ist trocken, ich brauche jetzt irgendetwas. Ich muss jetzt einfach bloß trinken, trinken, trinken. Ist ja heute das Rezept sehr typisch, dass wir auch vielen jungen Leuten einfach sagen, man muss eben seine Sehnsüchte ausleben. Die jungen Leute sollen ihre großen Wunschträume versuchen zu verwirklichen, obwohl wir sagen, sind doch alles utopische Halluzinationen, die nichts bringen. Und das ist bei uns so, dass man immer meint, man kann es hektischer gar nicht mehr steigern, dass man sagt, man darf alle Tabus brechen, man darf alle Gebote zerbrechen, man darf alles auf den Kopf stellen, alle Lebensziele. Vielleicht finden es die Jungen, was die Alten nicht gefunden haben. Und immer noch die heimliche Sehnsucht, unsere Jungen sollen es ein bisschen besser haben, als wir es gehabt haben. Vielleicht kommen die dem Geheimnis des Lebens auf die Spur. Nein, das, was der Psalm sagt, ist richtig. Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich das Angesicht Gottes sehen darf? Es gibt keine Erfüllung aller Menschenträume. Wohin wir auch gehen, werden überall wieder nach kurzer Zeit enttäuscht, leer, zurückkommen und Neues suchen. Außer wenn Gott uns Befriedigung schenkt. Und das hat ja Jesus so einmalig in diesem Wort hier beschrieben. Es war beim Laubhüttenfest. Und Jesus wartet, bis dieser höchste Festtag, der siebte Festtag, kommt. Das war für jüdische Festpilger schon besonders. Wir haben einen zweiten Feiertag heute, aber die wollten sieben feiern. Und die lebten dort mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrem ganzen Gefühl, mit im Heiligtum, wenn die Priester die Gebete darbrachten, wenn Gott angebetet und gepriesen wurde, wenn die Psalmlieder erklungen sind und dann am letzten Tag immer noch die Erinnerung an den Wüstenzug des Volkes Gottes durch die Wüste dieser Welt. Und da haben sie all die Bedrängnisse, die Leiden, die Ängste, die ihnen zu Hause wieder begegnen, gesehen. So müssen wir doch durch die Welt gehen. Und so wie viele von ihnen schon wieder Angst haben vor morgen, was kommt denn da? Da ist die Prozession hinuntergegangen zum Teich Siloa. Es war ein glutheißer Tag. Es gibt nicht viel Wasser oben auf dem Berg, aber unten im Teich Siloa, da fließt die Gihonquelle hinein. Und da hat der Priester eine Kanne geschöpft und dann lief man hinauf. Und dann hat der Priester diese Kanne Wasser über dem Brandopferaltar ausgeschüttet. Und dann schrie alles Volk begeistert, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Die alte Gottesverheißung, unser Gott hat Wassers die Fülle. Bei Gott kriege ich Sättigung, bei Gott kriege ich Befriedigung. Er ist die Antwort auf mein Sehnen. Und dann war der Gottesdienst aus. Und da gibt es ja so eine Stille, das ist bei uns so kurz bevor die Orgel anfängt mit dem Nachspiel. Und da ruft Jesus hinein, weil er spürt, jetzt gehen die Menschen nach Hause. Und da bleibt das Herz unerfüllt und leer. Und da kommen all die alten Sehnsüchte wieder raus. Das, was alles im Leben einem nicht geschenkt wurde. Das, was Gott einem vorenthalten hat. Was an Enttäuschungen auf uns liegt. Die ganze Bitterkeit, der innere Ärger und der Missmut. Und das haben die Chöre nicht stillen können. Und das hat der Tempelgottesdienst auch nicht wegnehmen können. Und da bleibt eben dieser schreckliche Bruch zwischen Sonntag und Werktag. Jetzt ist das Fest zu Ende. Und dann sagt Jesus, wer jetzt noch Durst hat, der komme zu mir und trinke. Und da bietet Jesus an, dass er diesen Durst stillt. Ich kann es Ihnen jetzt nur verkündigen und Ihnen vorlegen und Sie bitten, nehmen Sie Jesus so in Ihr Leben auf. Trinken, wie man einen Schluck Wasser nimmt und trinkt durstig. Und erquickt wird. Es ist gut, dass in der Bibel mehrfach davon gesprochen wird. Und gerade im Johannesevangelium. Ich habe mich gefreut, dieser nordirische Missionar, der gestern da war, der hat als dringendste Bitte, dass er Johannesevangelien braucht für Mazedonien. Da habe ich gesagt, das ist prima, Johannesevangelien. Da steht es drin. Vom Durst, das man nehmen muss und Jesus aufnehmen muss. Oder wo Jesus mit der Samariterin am Brunnen sitzt, ist das nicht schön? Eine Frau mit einem wüsten Lebenslauf und das alles zerbrochen. Und Jesus hält sich gar nicht dort auf, wo wir uns dauernd aufhalten, bei Problemanalyse. Warum ist die Frau so unerfüllt und wie kann man der Frau zu einem vernünftigen Liebesleben helfen? Und wir sind ja schon halbe Sexualtherapeuten geworden. Jesus sagt, trink vom Wasser. Und dann lösen sich die anderen Fragen. Haben Sie noch den Mut, das so simpel zu sagen? Wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nie mehr dürsten. Wer Jesus hineinnimmt in seine Not, und das ist zuerst einmal bei uns die Gottesferne, und das sind die ganzen Wunden, die das Leben geschlagen hat, weil wir so viel ohne Führung des lebendigen Gottes und gegen seinen Willen getan haben. Und das sind die ganzen schlimmen Dinge, die geschehen sind, die unser Leben vergiften. Und wenn da Jesus hineinkommt und Ihnen heute Heilung und Vergebung zuspricht, werden Sie erquickt und erfrischt. Wunderbar. Der wird nicht mehr dürsten. Und das ist eben doch wahr, was Jesus sagt. Allen menschlichen Theologien und Meinungen zum Trotz, wie viele haben schon gespottet,
Es ist doch nur das eine, das Not ist, dass ich Jesus aufnehmen muss. Von ihm nehmen, von seinen Gaben. Und er kommt zu mir mit den durchgrabenen Händen und sagt, ich habe für dich gelitten und gebe dir meine Vergebung. Jetzt alles Alte ist weggetan. Und ich halte dich fest an meiner Hand und ich bin bei dir. Und das ist doch gerade wichtig für Menschen, die vom Gottesdienst wieder hinausgehen, zurück an den Platz, wo sie leben müssen, der ihnen so schwer wird, den sie nur empfinden als einen Platz in der Wüste. Das sagt Jesus und ich gehe mit. Und er verheißt, dass die, die an ihn glauben, die sich so fest mit ihm verbünden und ihm ganz felsenfest vertrauen, dass die ein Brunnen werden. Ein Brunnen, von dem Ströme lebendigen Wassers fließen. So könnte keiner von uns denken. Wahrscheinlich sind all unsere Erwartungen viel kleiner gewesen, dass wir sagen, Herr Jesus, ich wollte gern hier und da ein Segen sein. Ich wollte gern meinen Kindern oder vielleicht den Menschen, vor die du mich gestellt hast, oder den Leuten, denen ich begegne, denen will ich irgendetwas Positives geben. Jesus, nein, Ströme müssen sein. Ich will Ströme geben. Wissen Sie, was ein Strom ist? Nicht ein Fluss, ein Strom. Schauen Sie mal den Rio de la Plata an. Kilometer weit, den Amazonas. Das hat Gott immer wieder gemacht bei Menschen, die ganz fest seinem Sohn Jesus vertrauen und zu ihm gekommen sind, dass Ströme frischen Quellwassers von denen ausgegangen sind, Ströme lebendigen Wassers, die sich ergossen haben in unsere dürre, kalte, dürstende Welt hinein. Was ahnen Sie? Ahnen Sie das überhaupt, was da geschehen könnte, dort wo Sie wohnen, unter den Menschen, unter denen Sie arbeiten? Ganz einfach, weil Sie da sind und der Geist Gottes in Ihrem Leben wirkt. Ich habe mich zuerst gefreut, dass Jesus davon spricht, dass unser Leib die Ströme lebendigen Wassers gibt, der Leib. Wir reden ja wenig von unserem Leib. Das meint doch unsere Hände, unsere Füße, unsere Erscheinung, die ja vielen nur ein Ärgernis ist, unsere Worte, unsere Blicke, die sollen lebendiges Wasser vermitteln. Können Sie das mit Ihren Augen schon? Menschen Mut zusprechen. Durch Ihre Gastfreundschaft, durch Ihr aufmunterndes Wort, durch Ihr Grüßen. Ach, ist das wunderbar. Es geht ja manchmal so, wie man hört, immer wieder, so sind wir oft Menschen begegnet in meinem Leben, die einfach mich erquickt haben. Die waren eine Freude, wenn man sie traf. Da war gar nichts Besonderes, sondern man spürte solch eine Nähe Gottes, die durch ihr ganzes Wesen hindurchdrang. Dass unser ganzes Haus und all das, was wir tun, geheiligt ist dem Herrn und brauchbar wird. Saint-Exupéry erzählt einmal, wie er notlanden musste in einem Wüstengebiet. Er war ja Kurierflieger im Zweiten Weltkrieg. Und er hat schrecklich Durst gelitten mit seinem Co-Piloten. Und erst nach Tagen haben ihn dort Nomaden, so Wüstenbewohner, gefunden. Und dann haben sie ihm von dem Wasser, das die dabei hatten, so nur ein paar Schluck gegeben. Und Saint-Exupéry, der das so gut beschreiben kann, der sagt, was ist Wasser eigentlich? Wasser, das ist doch gar nichts, da ist gar nichts drin. Wasser ist eigentlich bloß das, was das Leben zusammenhält. Und genau das ist, was Jesus uns gibt. Da bleibt unser kranker Leib, da bleibt unser schwacher Leib. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund werden und wieder wie ein 14-Jähriger stark werden, aber Gott lässt Sie oft in der alten Schwachheit. Auch Christen haben oft mit Problemen zu tun. Und dennoch ist das wie beim Wassertrunk, den man trinkt, dass der ganze Leib plötzlich von einer neuen Frische, von einer neuen Lebendigkeit erfüllt ist. Dass von diesem Leib Ströme lebendigen Wassers ausgehen in eine Welt hinein, die dürstet nach Leben. Das dürfen die Älteren wissen, dass unsere jungen Leute ganz genau ein Auge drauf haben. Dass sie das sehr wohl unterscheiden können. wenn sie die Bilder der Star-Idole der Musik angucken und dann das Gesicht manch einer alten Frau und manch einer alten, eines alten Christen sehen. Und plötzlich spüren, da ist mehr von der Lebensvitalität drin, auch wenn der Rücken schon gebeugt ist und man am Stock geht. Da ist eine solche Lebensfrische, eine solche Fröhlichkeit, eine solche mutmachende Freude drin, die Jesus denen gibt, die an ihn glauben. Menschen, die nicht mehr hängen an den vergänglichen Schätzen dieser Welt, sondern die ihren Blick weit hinausrichten, die fröhlich der Ewigkeit zuwandern. Vor ein paar Tagen war ein afrikanischer Staatspräsident in Stuttgart. Der hat dort eine Ansprache gehalten, die mich schockiert hat. Der Staatspräsident von Uganda, Museveni. Und er hat gesagt, eigentlich habe ich von den Christen nie was Gutes erwartet. Denn in den 60er Jahren, als in unserem Land Idi Amin geherrscht hat, da haben die immer nur von der Ewigkeit geredet. Und seitdem hasse ich die Christen, denn ich habe viel lieber gekämpft mit der Waffe in der Hand. Und ich bin erschrocken und gedacht, das ist der Mann, der mitschuldig ist an diesem großen Blutbad von Ruanda, der über Jahrzehnte hinweg die Tutsis ausgerüstet und bewaffnet hat. Und er hat dann gesagt, er wolle auch gerne mit den Christen zusammenarbeiten, wenn man real das sieht, dass man die Welt umgestalten muss. Ja, das wollen wir, die Welt umgestalten. Aber nicht mit den tödlichen Mitteln dieser Welt. Nein, das ist es nicht. Und wie der Staatspräsident das Wort gesagt hat, da bin ich erst erschrocken. Und habe gedacht, war es uns Christen nicht auch oft so, mir selbst so, dass wir immer wieder meinten, wir müssten zu all den Lösungen, die heute in der Welt da sind, auch noch unser Ja dazugeben und nur, dass es Anerkennung findet, dass von jungen Leuten gesagt wird, ja, das ist wichtig, dein Beruf, das ist wichtig, deine Gefühle und das ist wichtig, all das, was du willst, als dass wir ihnen gesagt haben, nur was du für die Ewigkeit lebst, das ist wichtig. Und jeder Tag heute ist ein Tag, der auf die Ewigkeit zuläuft. Ich habe gedacht, ich möchte ganz neu anfangen, wieder die Weltfremdheit zu predigen. Weltfremdheit im besten Sinn, das wird sich nie auflösen in einem Christenleben. Von den erfüllten Träumen und den Sehnsüchten, die man hat. Aber der, wo Jesus gefunden hat, der hat für diese Welt genug gefunden. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch alle Zeit meines Herzens Freude und mein Trost. Und da wird man frei, um die Not anderer mitzutragen, frei, um sich zu verschenken, dass Ströme von unserem Leben ausgehen sollen. Wir haben gestern einen Besuch bei unserer Tochter gemacht. Wir sind auch so im Gespräch draufgekommen. Da sagt sie, mir fällt auf, die meisten Christen, die wollen gar nicht mehr, die haben eine Scheu, von Jesus zu reden. Ja, warum? Die sagen, ich kann doch nicht mit der Tür ins Haus fallen. Ich will mal warten, bis sich eine geschickte Gelegenheit anbietet. Und dann sagte sie, die Mutter von Kindern, sagte sie, wenn ich mich prüfe, mit allen meinen Nachbarn, da reden wir über alles, was gerade besonders günstig im Einkaufsmarkt zu kaufen ist oder wie schön die Blumen blühen im Garten nebenan. Warum sagen wir nicht mit der gleichen Freude, dass allen Menschen, wie schön dieser Tag ist, weil Jesus da ist. Wie wunderbar das ist, dass er meine Schuld weggenommen hat. Wie fröhlich ich bin, dass er meine Todesfrage geklärt hat. Und wie sicher ich unter seinem Schutz leben kann. Sie sollen Ströme lebendigen Wassers weitergeben. Der Geist Gottes will das durch ihren Leib hindurch tun. Ganz gleich, ob er schon von Falten durchzogen ist, ob er ein jugendlicher Leib ist. Wie alt sie sind, ganz gleich, was es ist, Mann oder Frau, verheiratet oder ledig. Was ist das, wenn Ströme lebendigen Wassers von unserem Leib fließen und viele Menschen durch uns satt werden? Es wird einmal erst in der Ewigkeit die Sehnsucht richtig gestillt werden. Auch das will ich Ihnen sagen. Es wird, solange sie leben, der Durst nur größer werden. Ich will mich laben an Lebensbächen, einmal in der Ewigkeit. Der Strom, der reine, lautere Strom, der vom Thron Gottes fließt, an dem darf ich all meine Sehnsüchte stillen. Aber heute darf ich schon die Fülle haben und ich will immer mehr von ihm haben, dass ich weitergeben darf in eine hungernde Welt. Da sind so viel Bedrückte, Leidende, Zweifelnde, Zagende, Mutlose unter uns. Menschen, die nicht mehr weiter wissen, denen wir sagen, er führt mich zum frischen Wasser. Ich hab's erlebt. Und ich darf dich mitnehmen. Komm, trink doch. Amen. O Heiliger Geist, kehr bei uns ein. 103. Wir singen die Verse 1 bis 3. Und beten. Herr Jesus Christus, du lädst Dürstende ein und das sind wir. Nicht nur, weil wir unerfüllte Sehnsucht haben, nicht nur, weil wir unbefriedigt sind, sondern weil wir ganz besonders leiden, auch unter unserem unheiligen Leben, unter unserem Ungehorsam, unter unserer Untreue. Und auch weil wir deinem Namen so viel Schande machen, weil wir so wenig Leben weitergeben können, aber das kommt ja nur davon her, weil wir nicht zu dir kommen. Und darum kommen wir zu dir, dass du dein Lebenswasser gibst, dass dein Geist unser Leben erfüllt, dass du uns brauchbar und tüchtig machst, Du kannst deine Liebe in uns ausschütten, dass wir Liebe weitergeben können, deinen Frieden, deine Güte, deine Sanftmut, deine Barmherzigkeit. Und wir danken dir, dass du nicht nur Schuld vergibst, sondern dass du uns durch Reinigung und Erfüllung mit deinem Geist zu neuen Menschen machst, zu neuen Kreaturen. Herr, und wir wollen immer mehr von dir, dass du immer mehr uns umgestalten, erneuern und verändern kannst. Herr, wir wollen ein Segen sein, auch dort, wo du uns hingestellt hast. Und du willst jeden zum Segen setzen, auch die Kranken, auch die Behinderten, auch die Alten, auch die Jungen, auch die Kinder unter uns. Und du machst das wahr, durch alle Widerstände und Hindernisse hindurch. Wir freuen uns, dass dein Geist so mächtig ist. Wir möchten dich bitten, dass du auch unsere Gemeinde belebst, mit all dem, was wir tun, mit den Gruppen und Kreisen, mit allen Besuchen, die gemacht werden, mit allem Zeugnis, das auch jetzt geschieht, mit allem, was wir weitersagen, auch jetzt, wenn wir von hier weggehen. Geh du mit uns und setze uns zum Segen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun singen wir noch einen Gebetsvers vom Heiligen Geist. Und den kennen Sie alle. Er ist in dem wunderschönen Sommerlied, Geh aus, mein Herz, und suche Freud, enthalten, den Vers 14. Mach in mir deinem Geiste Raum. 371, Vers 14. Gestern sagte ich, dass Pfingsten eigentlich ein Tag der Weltevangelisation der Mission ist. Wir vergessen so leicht, wie heute Europa der Kontinent ist, der am dunkelsten ist, was die Verkündigung des Evangeliums angeht. Und unter den Ländern, die am wenigsten vom Evangelium erreicht sind, gehören die französischen Länder. Vielleicht ist das eine Folge der schrecklichen Hugenottenverfolgung, der ja 1 Million Menschen ums Leben kam. Martyrium. Aber ganz besonders in Belgien, wo ganz früh das Evangelium auch in der Reformation verkündet wurde und dann mit brachialer Gewalt, mit schrecklichen Todesurteilen, Verbrennungen, wurden die Zeugen des Evangeliums ausgerottet. Von unserer Familie ist Berthold Lamparter mit seiner Frau geborene Kümmel dort in Belgien und sie arbeiten dort als Missionare der belgischen evangelischen Mission. Wir freuen uns, die packen immer wieder neue Aufgaben an. Und er ist in einer Stadt, wo es nur eine ganz kleine Gemeinde gibt und sie müssen nun ihren Ort verlassen. Da wurde ihnen gekündigt, das heißt die Miete wurde so hoch gemacht, dass die Gemeinde es nicht mehr bezahlen konnte. Jetzt müssen sie umziehen und haben die geschickte Gelegenheit, dass sie was bekommen können. Aber da haben sie gebeten, ob wir eine außerordentliche Hilfe ihnen geben können für diesen Ausbau des kleinen Gemeindesaals. Und das soll sie auch in der Fürbitte bewegen oder auch wenn sie einmal in Belgien sind, dass sie diese verstreuten kleinen Gemeinden auch aufsuchen und Gemeinschaft mit diesen Christen haben. Wir wollen heute für diesen neuen Gemeindesaal dort geben, in Belgien, von unserem aus der Gemeinde entsandten Missionar Berthold Lampater. Und nun will der Herr auf Sie seinen Segen legen. Ich hoffe, dass Sie nicht mehr im Unklaren sind, ob Sie den Geist Gottes haben. Sie dürfen sich ausstrecken. Sie dürfen wie Kinder ums Brot Ihren leiblichen Vater bitten, so dürfen Sie den himmlischen Vater drum bitten, dass er Ihnen seinen Geist gibt, diesen sieghaften Geist, den Geist der Kraft und der Stärke. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.